NDR Info. Themen des Tages.
Der Kampf um Grönland hat begonnen. Noch ist er politisch, diplomatisch, auch wenn sich Soldaten aus mehreren Ländern auf den Weg zur weltgrößten Insel gemacht haben. Die Rolle der Bundeswehr, was die Europäer vorhaben und gegen wen sich die Stationierung richtet, das NDR-Info-Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert, schönen guten Tag. Am Ende dann ein Blick auf den Auftakt der Handball-WM. EEM auch in Dänemark mit Gästen aus noch mehr europäischen Ländern. Am frühen Morgen hob heute ein Airbus A400M des Lufttransportgeschwaders 62 vom niedersächsischen Flieger Horst Wunstorf ab. Kurs Dänemark. Von Karup aus geht es für ein 13-köpfiges Erkundungsteam der Bundeswehr morgen dann Seite an Seite mit dänischen Soldaten weiter nach Grönland. Auch Schweden und Norwegen entsenden Soldaten. Franzosen sind schon eingetroffen. Alle sollen erkunden, wie man die Seeraumüberwachung Grönlands verstärken kann. Das richtet sich gegen Schiffe aus Russland oder China. Oder ist es ein Zeichen an Donald Trump? Wage es bloß nicht.
Es war kurz nach 8 am Abend, als eine E-Mail aus dem Verteidigungsministerium in den Postfächern der Hauptstadtjournalisten landete. Ein paar Zeilen nur, aber mit Gewicht. Deutschland beteiligt sich an multinationaler Erkundung in Grönland, stand da. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatte schon vor ein paar Tagen umrissen, welche Aufgaben er generell in der Arktis sieht.
Es geht um Überwachung, es geht um Patrouille, es geht um Sehen, was passiert unter Wasser, über Wasser und in der Luft. Es geht um, wie gesagt, Aufklärung und es geht um regelmäßiges Üben vor Ort.
Jetzt also sind 15 Bundeswehrsoldaten unterwegs nach Grönland. Nach einem Zwischenstopp in Dänemark geht es weiter in den hohen Norden. Mit dabei Logistiker, Lufttransportexperten, Mediziner, alle erfahren darin, Auslandsmissionen vorzubereiten. Sie werden Teil eines multinationalen Erkundungsteams sein, mit dem Ziel, Möglichkeiten für eine militärische Absicherung der arktischen Insel auszuloten. SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller sieht darin ein starkes Signal.
Wir Europäerinnen und Europäer stehen auch zusammen für unsere eigene Sicherheit und unsere eigenen Interessen rund um Grönland bzw. in der Arktis ein und sind in der Lage, diese Interessen auch zu wahren und eigene Fähigkeiten zu stellen.
Ein Fingerzeig? Ja. Aber in welche Richtung? Pistorius verweist auf Aktivitäten von Russland und China. Allerdings, die deutsche Beteiligung enthält auch eine Botschaft an die USA. Dazu Thomas Erndl, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.
Durch diese Präsenz, die wir jetzt kurzfristig auf Grönland einrichten, senden wir ein Signal, dass eben eine schwierige, eine ja unmögliche, unvorstellbare Situation eintreten kann, wenn tatsächlich entgegen aller völkerrechtlichen und Souveränitätsregeln die Amerikaner jetzt versuchen würden, Grönland einzunehmen.
Womit sich der CSU-Politiker auf Drohungen von Donald Trump gegen Grönland bezieht, das ja zum NATO-Partner Dänemark gehört. Dass sich Deutschland stärker in der Arktis engagiert, das finden auch die Grünen gut. Aber so ganz überzeugt sie das Vorgehen der Bundesregierung nicht. Das macht die Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger deutlich.
Es ist eine sehr späte, kleine, vielleicht auch etwas verdruckste Geste der Solidarität gegenüber Dänemark und auch den Menschen in Grönland.
Die Grünen-Abgeordnete hätte sich schon früher mehr Klarheit im Umgang mit Trump gewünscht. Aus Sicht des AfD-Verteidigungspolitikers Rüdiger Lukassen wird das Erkundungsteam keinen militärischen Effekt haben und nur einen sehr überschaubaren politischen Nutzen. Die Linke sieht durchaus einen Effekt, aber in die falsche Richtung. Der Abgeordnete Ulrich Toden befürchtet, dass die Lage in der Arktis eskaliert. Ein symbolischer Akt und doch sinnvoll, so beurteilt der Militärexperte Sönke Neitzel die deutsche Beteiligung.
Da sind ja auch französische Soldaten, andere Soldaten dabei. Dass man sagt, deutsche Soldaten symbolisch, eine Erkundungsmission bis Samstag, alles begrenzt. Aber wir zeigen schon, dass wir engagiert sind.
Und vor allem kein Spielball von Großmächten wie den USA. Auch dieser Punkt ist dem Historiker wichtig.
Mario Kubina aus Berlin. Wie man auf Grönland auf das urplötzliche Sprinten von Soldaten auf die Insel und auf die schwierigen Gespräche von Dänemark und Grönland mit den USA blickt, schildert Arne Bartram.
Ein Flugzeug des dänischen Militärs landet auf dem Flughafen in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Es bringt Verstärkung. Soldaten, die Militärübungen in den nächsten Wochen vorbereiten sollen. Dänemark will damit zeigen, wir verstärken unsere Präsenz auf der Insel. Eine Übernahme durch die USA, wie sie sich US-Präsident Donald Trump wünscht, ist nicht nötig und nicht gewollt. Grönland besetzen oder kaufen? Keine Option. Verteidigungsminister Lars Løkke Rasmussen beim US-Fernsehsender Fox News.
I mean, this is 2026. You trade with people, but you don't trade people.
Wir haben 2026. Man kann mit anderen Menschen zusammen handeln, aber man kann nicht Menschen handeln. Wir haben uns darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe auf einem hohen Level einzurichten, um zu sehen, ob wir die Sicherheitsbefürchtungen des Präsidenten ausräumen können und gleichzeitig unsere Souveränität wahren. Selbst wenn die US-Regierung jedem der rund 56.000 Grönländer eine halbe Million Dollar für den Übertritt anbieten würde, sei das vergeblich.
No, not at all.
Auf keinen Fall, weil die USA nicht für ein Sozialsystem auf skandinavischem Niveau in Grönland zahlen werden.
In Greenland, honestly speaking.
Die Grönländer mit Geld locken fällt also weg. Andere mögliche Lösungen soll die Arbeitsgruppe entwickeln, die die USA und Dänemark bald einrichten wollen. Sie wird sich wohl vor allem mit dem Thema Sicherheit in der Arktisregion befassen. Denn für die kann Dänemark laut US-Präsident Trump allein nicht gut genug sorgen. Ulrik Bramgel, Arktisforscher am Dänischen Institut für internationale Studien. Ein positives Szenario könnte sein, dass die Arbeitsgruppe zum Schluss kommt, wir können diese Sicherheitsprobleme lösen, wenn die USA noch mehr Spielraum bekommen und die europäischen Länder ihren Beitrag zur Sicherheit leisten. Und die USA könnten eingebunden werden, wenn es um die Suche nach wertvollen Ressourcen geht. Dafür müsse die US-Regierung aber zu Kompromissen bereit sein. Es gibt auch ein sehr ungünstiges Szenario, in dem Trump versuchen könnte, Grönland durch eine Invasion einzunehmen. Das erscheint im Moment aber völlig surreal. Und unsere europäischen Verbündeten haben den Preis dafür gerade nach oben getrieben, indem sie sich jetzt auch aktiv an der Verteidigung Grönlands beteiligen. Erste Bundeswehrsoldaten sollen in diesen Tagen vor Ort gucken, wie Deutschland dabei helfen kann, die Region zu sichern. Auch andere NATO-Länder wie Frankreich und Norwegen haben Unterstützung zugesagt. Könnten die USA trotzdem Grönland angreifen, obwohl sie sich dann gleich mit mehreren NATO-Verbündeten anlegen würden? Dänemarks Regierung versucht, eine Eskalation weiter zu verhindern und setzt dafür auf Gespräche. Nicht nur mit der US-Regierung, sondern auch mit Abgeordneten aus dem US-Parlament. Morgen sind mehrere Mitglieder des US-Kongresses in Kopenhagen zu Gast und sprechen mit den dänischen Parlamentsabgeordneten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Christian Friesbach, beim Sender DR. Der US-Kongress spielt für uns eine wichtige Rolle. Dort gibt es gerade mehrere Resolutionen, unter anderem eine, die einen Militäreinsatz gegen Grönland blockieren würde. Und wir wollen gerne wissen, was die Kongressabgeordneten darüber denken. Die Taktik der Dänen scheint also zu sein, auf Donald Trumps lautes Poltern mit leiser Diplomatie zu reagieren, Provokationen möglichst ins Leere laufen zu lassen. Vielleicht hofft die dänische Regierung, dass Trump irgendwann einlenken könnte. Denn, wie eine Umfrage zeigt, nur 4% der erwachsenen Amerikaner würden aktuell eine US-Militärinvasion in Grönland unterstützen. Arktisforscher Ulrik Bramgel vom Dänischen Institut für internationale Studien glaubt jedoch, dass uns Grönland alle noch länger beschäftigen wird. Am wahrscheinlichsten ist, dass es in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, so weitergeht. In Europa haben wir gedacht, dass sich das Thema schon erledigen wird. Aber ich denke, dass in der US-Regierung niemand so wirklich weiß, wohin das alles genau führen soll. Und Trump kommt einfach immer wieder auf das Thema zurück. Für die Einwohner und Soldaten in Grönland heißt das beobachten, abwarten und hoffen, dass sie bald zumindest ein paar Wochen Ruhe bekommen, ehe die Diskussion über Grönlands Zukunft wieder von vorne losgeht.
Arne Bartram aus dem Studio Stockholm. Über den Konflikt um Grönland und die militärischen Gesten der Europäer habe ich mit Dr. Joachim Weber gesprochen. An der Universität Bonn forscht und lehrt er am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies. Was ist Botschaft der demonstrativen, koordinierten und raschen Truppenverlegung nach Grönland? Und wer soll diese Botschaft verstehen? Wem gilt sie?
Der Adressat dieser Botschaft ist die US-Regierung, insbesondere natürlich Präsident Trump. Und man zeigt ihm ein wenig die Zähnchen, um deutlich zu machen, das lassen wir jetzt nicht einfach so geschehen. Aber eigentlich müssen wir uns alle im Klaren darüber sein, das sind, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Milchzähnchen oder die dritten oder letzten Zähnchen. Nicht? Also es ist vollkommen klar, dass wir Grönland nicht gegen die USA verteidigen könnten und das auch sicherlich nicht versuchen sollten, weil es dann natürlich einen unendlichen politischen Flurschaden gäbe. Der ist jetzt schon ungeheuer groß, aber dann bricht sozusagen der Rest der Nachkriegsordnung zusammen. Aber man will hier deutlich machen, so geht es nicht. Und dieses Signal ist natürlich auch vollkommen richtig.
Tut denn Dänemark und tut die NATO bislang zu wenig für die Sicherheit der Region um Grönland und in der Arktis generell? Die Bundeswehr hat seit 2024, das hat die Bundesregierung gerade frisch mitgeteilt, an 40 Übungsmissionen nördlich des Polarkreises teilgenommen.
Ja, also man muss das so sehen, glaube ich. Der Westen ist relativ spät aufgewacht, was die Geschehnisse in der Arktis angeht. Also die russische Remilitarisierung der Arktis, die ist ja nicht neu, sondern die hat eigentlich in Ansätzen schon 2007, 2008 begonnen. Nach 2012, 2013 nahmen sie dann deutlich Fahrt auf und im Grunde sind dort seit 10 Jahren vollendete Tatsachen geschaffen. Sprich, Russland hat sich dort wieder in eine gute Form sozusagen gebracht. Eigentlich ist das, was die Russen gemacht haben, dort nicht sehr bedrohlich. Es ist eine im Grunde Defensivaufstellung, die sie haben, die dort bestimmte Zwecke verfolgt. Und es ist eigentlich ein legitimes Handeln auf dem eigenen Staatsgebiet. Also eine große Bedrohung daraus kann ich auch bis zur Stunde nicht erkennen. Und eine große Bedrohung von Russen und Chinesen in Bezug auf Grönland ist ein reines Fantasieprodukt bis zur Stunde.
Fehlt es nicht auch umgekehrt den USA selbst an etwa Eisbrechern, um eine wichtige Rolle in der Region zu spielen, verglichen mit Kanada, aber auch verglichen mit dem NATO-Mitglied Finnland, wo Trump eifrig bestellt hat, aber der Bau wird dauern.
Ja, definitiv. Also wenn einer die Geschehnisse im hohen Norden verschlafen hat, dann sind es ja eben die Amerikaner gewesen und niemand anders sonst. Also die Europäer haben sich, sprich die Anrainer dort, Dänemark und Norwegen, durchaus um ihre Dinge in angemessenem Rahmen gekümmert. Nur die USA haben alles verschlampern lassen. Nicht? Sie haben nur noch einen einsatzfähigen mittleren Eisbrecher. Sie haben dann bei einer amerikanischen Firma Eisbrecher beauftragt, die noch nie solche gebaut hat. Jetzt kommen sie bei den Finnen angekrochen und sagen, könnt ihr uns nicht doch helfen, dass wir die Dinger zusammenkriegen oder wir von euch funktionsfähige Schiffe bekommen. Die Amerikaner haben schlichtweg verschlafen und jetzt soll auf einmal die Annexion von Grönland alles retten. Dafür gibt es nicht den geringsten Grund. Es sind dort die Einrichtungen zur Verteidigung vorhanden. Das dürfen die USA aufgrund bestimmter Verträge aus den 50er Jahren nicht. Und insofern ist das alles eine künstlich aufgebaute Übernahmehysterie. Wie ein Rauschen am Immobilienmarkt sozusagen.
Was macht Grönland aus Sicht der USA denn wirklich begehrenswert? Trump sagt, es geht um die nationale Sicherheit. Also liegt es einfach strategisch zu bedeutsam, um es nicht unter Kontrolle zu haben? Oder wird es erst wichtig, wenn seine Bodenschätze sozusagen aufgetaut werden?
Ja, beides ist es wohl. Also natürlich, die Insel liegt in der Arktis, also der Polarkreis schneidet es ganz im Süden. Alles von Grönland ist eigentlich in der Arktis gelegen. Und dieses Land dort ist also geostrategisch natürlich interessant, was das Militärstrategische angeht, aber eben auch sozusagen als Spardose für Rohstoffe, die man sicherlich in den kommenden Jahrzehnten wird gut gebrauchen können. Also in jeder Hinsicht ist das ein begehrenswertes Objekt, wie eben andere schöne Dinge am Immobilienmarkt, die man gerne hätte, aber vielleicht nicht besitzt. Nicht? Und das übt wohl offenkundig großen Reiz aus auf Trump, um einfach wirklich diese Don-Roe-Doktrin, wie sie jetzt genannt wird, mit Leben zu erfüllen. Man beherrscht eben die ganze westliche Hemisphäre und dazu möchte mal ein bisschen abrunden.
Aber ist dieser Streit unter NATO-Partnern um NATO-Territorium und dessen Status nicht in erster Linie auch wieder ein weiteres Geschenk Washingtons an Russland, das ja strategisch auf diese Spaltung der transatlantischen Bindung und ihrer Partner hinarbeitet?
Ja, natürlich ist es das. Und es ist ja jetzt langsam offenkundig auch für die Gutgläubigsten noch, dass eben die Allianz, die zweite Amtszeit von Trump, nicht wirklich zu überleben scheint. Also selbst wenn sie formal weiter bestehen sollte, jetzt müssen wir mal den Ausgang dieser Grönland-Geschehnisse abwarten, aber selbst wenn sie formal weiter besteht, weiß jeder, dass sie ihre frühere Bedeutung als die große Klammer zwischen Nordamerika und Europa dann eingebüßt hat, dass sie als Bündnis nicht mehr ernst zu nehmen ist, dass dann also eben nur noch die nationalen Interessen der USA, so wie Trump sie definiert, zählen und dass die Europäer jetzt allein stehen. Sie stehen zwischen Ost und West im eisigen Wind, nicht? Und sie können sich eigentlich nur noch selber helfen. Und das ist leicht gesagt, nachdem wir nun 30 Jahre alles verschlafen haben, was wir hätten tun müssen und uns in der Situation finden, in der wir jetzt stehen.
Aber kann Washington ernsthaft eine Invasion in Betracht ziehen, angesichts dessen, was jede kooperative Lösung in der NATO, mit den Europäern, mit den Kanadiern an Ergebnissen auch für die USA bringen könnte?
Also ich fürchte, dieses Lager um den Präsidenten, die MAGA-Bewegung und diese ganzen Leute, die in ähnlicher Richtung denken, dort aus seinem engeren Kreis, die sind so blind, dass sie nicht im vollen Ausmaß begreifen, was sie da anrichten. Die Hoffnung, die jetzt noch bleibt, ist, dass im Rahmen der Administration in den USA, im Weiteren, also des ganzen Regierungsapparates und auch republikanischer Parlamentarier und Senatoren, dass dort noch genug Menschen mit Restverstand sitzen, die sagen, also der Schaden überwiegt hier den Nutzen, nicht? Und das ist im Moment nicht klar, weil alles doch in den Trump-USA so auf Linie gebracht worden ist, dass ja kaum noch einer Widerspruch wagt. Aber das ist jetzt noch die Hoffnung, dass der eine oder andere sagt, lass das besser bleiben und wir kündigen hier sonst auch die Unterstützung auf. Aber wir sehen ja, dass Trump sich von nicht viel mehr aufhalten lässt in dem, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Und insofern fürchte ich fast, dass es den anderen Weg gehen wird. Aber wir müssen es abwarten.
Joachim Weber, Sicherheitsexperte am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies, CASIS, der Universität Bonn. Nach der blutigen Niederschlagung der Proteste sitzt der Schock im Iran tief. Der Zugang zum Internet ist im Land weiter blockiert. Das Regime setzt Hinrichtungen aus, sichert das jedenfalls den USA zu. Es bleibt ungewiss, was Präsident Trump vorhat. Ein militärisches Eingreifen womöglich? Oder hat Israel solche Pläne? Ungewissheit, Anspannung und Angst prägen die Lage in Teheran und im ganzen Land.
So klang es noch vor ein paar Tagen auf den Straßen Teherans. Tausende Menschen waren unterwegs, riefen Tod dem Diktator. Die Demonstrationen haben mittlerweile deutlich nachgelassen. Augenzeugen berichten, äußerlich scheine die Lage ruhig. Der Druck sei aber hoch, auch psychisch. Immer mehr Menschen planten, Teheran in den kommenden Tagen zu verlassen, auch aus Angst vor einem möglichen US-Militärschlag. Irans Außenminister Abbas Araghchi versucht es mit einer Mischung aus Drohung und Beschwichtigung gegenüber den USA. Dem US-Fernsehsender Fox News sagte Araghchi mit Blick auf den 12-Tage-Krieg mit Israel vergangenen Sommer:
Meine Botschaft ist, machen Sie nicht den gleichen Fehler wie im Juni. Wenn Sie eine fehlgeschlagene Erfahrung wiederholen, bekommen Sie das gleiche Ergebnis. Die Entschlossenheit kann nicht bombardiert werden.
Gleichzeitig setzt der iranische Außenminister auf Diplomatie.
Diplomatie ist der bessere Weg, auch wenn wir mit den USA keine gute Erfahrung gemacht haben. Diplomatie ist besser als Krieg.
Araghchi fügte hinzu, es hänge aber vom US-Präsidenten ab, darüber zu entscheiden. Donald Trump hatte eine entschlossene Reaktion angekündigt, sollte das iranische Regime Demonstranten hinrichten. Mittlerweile spricht er von einem Ende der Tötungen im Iran.
Wir wurden von wichtigen Quellen auf der anderen Seite informiert, die sagen, die Tötungen haben aufgehört. Auch die vielen geplanten Hinrichtungen finden nicht statt.
Auch die geplante Hinrichtung des 26-jährigen Erfan Soltani soll verschoben worden sein. So berichtet es die Menschenrechtsorganisation Hengav mit Sitz in Norwegen. Soltanis Verwandte hatten sich zuvor an die Organisation gewandt und berichtet, iranische Behörden hätten die Hinrichtung angekündigt. Irans Außenminister Araghchi dementierte im US-Fernsehen, dass es irgendwelche Exekutionen geben soll.
Davon habe ich nichts gehört. Es gibt keine Hinrichtungen heute oder morgen, ganz sicher. Es gibt überhaupt keine solchen Pläne.
Unklar bleibt, was die USA tun werden. Zuletzt sollen Regierungsvertreter mehrerer Länder in der Region Präsident Trump von einem Angriff abgeraten haben. Auch die Türkei mahnt zum Dialog. Wir sind gegen eine militärische Intervention im Iran, so der türkische Außenminister Hakan Fidan auf einer Pressekonferenz.
Es liegt auch in unserem Interesse, dass der Iran seine Probleme mit wichtigen internationalen Akteuren löst und instabile Szenarien vermeidet, die sich in der gesamten Region ausbreiten würden. Daher ist es unsere Priorität, nicht in eine Situation zu geraten, die in irgendeiner Weise zur Anwendung von Gewalt führen würde.
In der Türkei fürchtet man, dass im Falle eines Krieges mehr Flüchtlinge ins Land kommen könnten und die Handelsbeziehungen zum Iran einbrechen. Die Lage in der Region bleibt jedenfalls angespannt. In der Nacht war der iranische Luftraum für einige Stunden gesperrt. Unter anderem die Lufthansa hat angekündigt, das Gebiet vorerst zu meiden.
Lissy Kaufmann aus dem ARD-Studio in Istanbul. Die neue Grundsicherung heißt nicht mehr Bürgergeld, und das war der Union vielleicht am wichtigsten. Aber die Grundsicherung ist auch inhaltlich etwas anderes. Schärfere Sanktionen für Verweigerer, Schonvermögen wird schneller angetastet und Alleinerziehende müssen Arbeit annehmen, kaum dass ihr Kind ein Jahr alt ist. Rund 3 Jahre nachdem das Bürgergeld eingeführt wurde, damals auf Betreiben der SPD, ist es schon wieder Geschichte. Und das machte ihren Vertretern heute das Debattieren schwer. Für CDU und CSU war es Zielscheibe im Wahlkampf, und Wahlkampfsound hatte dann auch die Aussprache heute bei der ersten Lesung des Gesetzes im Plenum.
Vor dem Bundestag wird demonstriert. Gewerkschaften und Sozialverbände protestieren gegen die Reform. Leise, mit einem Plakat, und drinnen wird es lauter und emotional.
Sie haben gelogen, monatelang.
Wenn ein Gesetzesentwurf so dermaßen lächerlich schwachsinnig ist.
Sie lügen, und zwar immer wieder.
Frau Abgeordnete Reichenegg, ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns geeinigt haben darauf, uns nicht gegenseitig als Lügner herabzuwürdigen. Nein.
Die Arbeitsministerin schlägt einen anderen Ton an.
Neue Chancen. Darum geht es bei der neuen Grundsicherung.
Bärbel Baas setzt diese Überschrift, spricht von mehr Verbindlichkeit und Eigenverantwortung.
Wer Hilfe und Schutz braucht, wird dies weiterhin erhalten. Das gilt ausdrücklich für Menschen, die erkrankt sind oder aus anderen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen können.
Das Bürgergeld hat die SPD einst eingeführt. Jetzt steht die Parteichefin im Bundestag und muss die Reform begründen.
Solidarität und Unterstützung gehören zur Identität unseres Landes und geben den Menschen Sicherheit, insbesondere in unruhigen Zeiten. Aber klar muss auch sein, wer mitwirken kann, der muss das auch tun.
Wer in Zukunft Arbeit ablehnt, Förderung abbricht oder wiederholt nicht zu einem Termin erscheint, dem können 30% der Leistung, also etwa 150 Euro, gekürzt werden. Wird ein Termin 3-mal ohne Angaben von Gründen versäumt, kann die Grundsicherung komplett entfallen. Die Miete würde dann direkt an den Vermieter überwiesen. Eine Reform, die besonders der Union wichtig war.
Wir kehren zum System des Förderns und Forderns zurück.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Gerechtigkeit für all jene, die mit ihren Steuern den Sozialstaat finanzieren und überhaupt erst möglich machen. Gerechtigkeit für all die, die alles tun, um wieder in Beschäftigung zu kommen, und vor allem auch Zielgerechtigkeit, indem wir alles für diejenigen tun, die dringend Hilfe benötigen und dafür unsere volle Unterstützung verdienen.
Der AfD geht die Reform nicht weit genug. Arbeitsmarktpolitikerin Gerrit Huy fordert zum Beispiel, Afghanen, Iraker oder Syrer abzuschieben, die Bürgergeld beziehen und so einzusparen. Außerdem verlangt sie härtere Sanktionen.
Das sollte aus unserer Sicht auch für alle gelten, von denen die Jobcenter seit 3 Monaten nichts mehr gehört haben, zu denen sie keinen Kontakt haben, von denen sie meistens nicht einmal wissen, wo sie wohnen, nur noch die Kontonummer kennen.
Und dann wird es eben emotional, weil Linke und Grüne der Bundesregierung vorwerfen, gelogen zu haben, wenn es um im Wahlkampf versprochene Milliardeneinsparungen geht. Timon Genius von den Grünen.
Menschen, die auf jeden Euro angewiesen sind, die kann man keine Milliarden wegnehmen. Also hören Sie auf mit diesem Unsinn. Ihre neue Grundsicherung ist katastrophal für die betroffenen Menschen und spart noch nicht mal Geld ein. Ihre neue Grundsicherung macht das Land nicht fairer, sondern ungerechter.
Linken Fraktionschefin Heidi Reicheneck spricht vom größten Angriff, den der Sozialstaat jemals erlebt hat.
Und herzlichen Glückwunsch, die Menschen glauben Ihnen. Die Mehrheit empfindet das Bürgergeld als ungerecht, aber warum ist das so? Naja, vielleicht weil Politik in jedes Mikro und in jede Kamera immer wieder die gleichen Lügen erzählen. 5 Milliarden können wir sparen, 10 Milliarden, 30 Milliarden. Wer bietet mehr bei der Union?
Die heutige Debatte war der Auftakt. Die Grundsicherung wird nun weiter im Bundestag beraten.
Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas. Gleich am Eröffnungstag greift Deutschland heute Abend in die Handball-Europameisterschaft ein. Im dänischen Herning, einem von 4 Spielorten der EM in Dänemark, Schweden und Norwegen, geht es um 20.30 Uhr gegen Österreich. Das DHB-Team will eine Medaille holen. Schon die Vorrundengruppe hält aber Herausforderungen bereit. Aber die 2 Testspielsiege gegen Kroatien haben Mut gemacht. Thomas Koos aus Herning.
Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen starten die deutschen Handballer und Bundestrainer Alfred Gislason am Abend ins EM-Turnier.
Man hat lange darauf gewartet, dass es endlich mal losgeht. Und die Mannschaft scheint wirklich sehr, sehr gut zusammenzupassen. Aus meiner Sicht auch ein bisschen weiter als im letzten Jahr.
Seine Mannschaft ist noch besser eingespielt. Schwerer auszurechnen, der Isländer hat deutlich mehr Optionen, um auf gleichem Niveau zu wechseln, gerade in der Abwehr. Durch den breiten Kader können die Kräfte noch besser verteilt werden. Die DAB-Auswahl geht nach der guten Vorbereitung als Favorit gegen Österreich ins erste Spiel. Doch der Kapitän Johannes Goller warnt.
Trotzdem ist Österreich eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir haben das am eigenen Leibe erfahren in den letzten Jahren, dass es oft knappe Spiele waren. Und darauf stellen wir uns auch ein.
Von den letzten 4 Partien konnte Deutschland nur 2 gewinnen. Trainer der Österreicher ist der Spanier Iker Romero, der zudem noch das Zweitligaspitzenteam aus Bietigheim coacht. Bei der EM vor 2 Jahren in Deutschland überraschte das Team mit einem starken 8. Platz. Ein Auftaktspiel in ein großes Turnier ist nie ganz einfach, betont Rechtsaußen Lukas Zerbe.
Die Nervosität ist nochmal ein bisschen anders als vor normalen Länderspielen mit unserer guten Abwehr, die wir jetzt gegen Kroatien noch 2-mal gezeigt haben. Und da wollen wir natürlich auch unser Tempospiel dann aufziehen.
Die Österreicher sind keine Unbekannten. Der halbe Kader verdient sein Geld in der Bundesliga. Ein Sieg zum EM-Auftakt wäre enorm wichtig für die deutschen Handballer, um das Ziel Halbfinale gleich fest im Visier zu behalten.
Thomas Koos berichtete aus Herning. Anwurf dort ist um 20.30 Uhr das erste und sportschau.de übertragen live. Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.